Lewis Hamilton holt den Sieg in Silverstone. Rekordsieg, Heimsieg, alles drum und dran. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch zu Episode 160 herzlichst begrüßen mit der Rennanalyse vom Großen Preis von Großbritannien 2024 im Gepäck. God save the King und God save Lewis Hamilton, der Rekordweltmeister, der ja Rekordsieger, eigentlich alle Rekorde hält, darf wieder jubeln. Und mit ihm zusammen haben natürlich auch eure Lieblingspodcaster sicher gejubelt. Hallo René.
Hallo.
Und hallo Matti.
Hallo.
Ja Leute, 3 Jahre ist es jetzt her, dass ihr den letzten Lewis Hamilton Sieg bejubeln durftet. Viele Tiefs hauptsächlich. Es sind da dazwischen gelegen, ein neuer Vertrag bei einem neuen Team. Und jetzt ist es doch noch so weit gekommen. Es gibt zumindest noch einen Mercedes-Sieg für Lewis Hamilton und das auch noch beim Heimcompris in Silverstone. Habt ihr vor seinem Wechsel zu Ferrari noch damit gerechnet?
Oh, es war so emotional. Es war so schön. Also einfach Saudi-Arabien 2021, der letzte Sieg. Und ich glaube, das war der most emotional Victory in seiner Karriere. Für alle Beteiligten, alle haben sich unglaublich gefreut. Und der Lewis war heute sicher nicht der Favorit, aber er hat es gemeistert. Und das war Teamleistung. Es war eindeutiger Teamleistung. Es war dieses bisschen andere Verhalten bei den Boxenstopps, bei den Reifenwechsel. Also selbstverständlich war er nicht der Sieger, war hart erkämpft, well deserved. Ja, Podium Nummer 199. Wisst ihr was? In 2 Wochen in Ungarn machen wir die 200 voll. Das ist jetzt meine Einstellung. Haben sich alle gefreut und ja, großartig. Kann nur sagen, großartig. Und man muss schon sagen, das war einfach ein wechselvolles Rennen. Wir müssen es dann eh aufdröseln und analysieren. Aber ja, ich bin froh, dass das Rennen dann auch nicht nur 2 Runden mehr gehabt hat. Also, sie haben alles richtig gemacht im Poker, aber es war jetzt schon sehr spannend. Also, für mich waren die letzten Runden emotional Achterbahn. Für dich, Matti?
Ja, mit Runde, wie viele haben wir gehabt? Wie viele Runden?
Bevor es 52.
Ah, 52, ja. Mit Runde 38 oder sowas bin ich ehrlich gesagt nicht mehr vom Fernseher gesessen. Ich bin sehr viel gegangen und immer wieder raus zum Balkon und das Ding woanders hin. Ich war schon sehr nervös. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Lewis noch ein Rennen mit Mercedes gewinnt. Man muss auch sagen, der Mercedes hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Der Lewis ist im Rennen immer wesentlich schneller als im Qualifying. 104 Grand Prix-Siege. Wir haben jetzt gefühlt 3 Jahre darauf warten müssen. Wir alle haben warten müssen.
Ja. Das ist ein
tolles Ereignis. Ich habe mich an Ast abgefreut.
Unglaublich, ja.
Ja, ich hätte es nicht mehr gedacht. Ich glaube, für Mercedes auch, es ist ein schöner Abschied, um ehrlich zu sein.
Ja, und auch was für ein Legendending. Der 9. Sieg in Silverstone. Ja. Kein Fahrer hat mehr als 8 Siege auf einem Kart, egal was für ein Michael in Manicur und Lewis jetzt 9 in Silverstone, das ist schon einfach.
Jetzt stell dir vor, der Lewis bricht seinen eigenen Rekord in Ungarn noch einmal, weil da könnte er auch noch einmal gewinnen. Da hätte er auch 9. Also er hat jetzt 8 in Ungarn. Könnte auch in Ungarn noch 9.
Ja, ich liebe, dass gleich die Erwartungshaltung komplett switcht.
Naja, gut, also George jetzt letzte Woche in Österreich gewonnen, Lewis jetzt in Silverstone, jetzt. Also ich meine, bitte, die Moderatoren, die Kollegen von Sky haben schon den Untergang von Red Bull während des Rennens gesehen.
Also, aber auch für ein Toto, erfolgreicher geht's gar nicht. Ich habe euch das eh geschrieben. Ich meine, das Österreich Grand Prix, den eigenen Heim Grand Prix gewonnen und jetzt praktisch den Team Heim Grand Prix gewonnen. Ich meine, wann hat es das letzte Mal gegeben, dass Mercedes das hinkriegt hat? Ich meine, das ist ja Jahre her.
Und Jahrzehnte muss man quasi sagen, ich hab auch schon vorhin gesagt, also seit ich Formel anschaue, hat der Toto einfach 1 Milliarde Euro verdient. Also da hat er auch alles richtig gemacht.
Toto hat, ja okay.
Ich glaube, wie angefangen hat zum Schauen, hat er so 300 Mille gehabt, oder?
Ja, weil er ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob du da dabei warst, aber da hat Forbes ihn mittlerweile auf 1,9 Milliarden schon Ja, ja, das ist jetzt rasant angestiegen, sein Vermögen. Seit der letzten Milliarde ist das Rambazamba gegangen. Jetzt
kann er endlich Hebel einsetzen.
Nee, aber zum Louis zurück. Ja, ich glaube auch, es war für alle sehr emotional dann, wenn man sich die Bilder anschaut. Er ja weint, der Bono scheinbar am Teamfunk weint, das war schon emotional.
Ja, die Siegerehrung einfach. Also es so euphorischer, wenn schon lange niemand
George sehen. Hat sich ja auch geweint ein paar Runden vorher, muss man sagen.
Aus anderen Gründen.
Ja, da habe ich aber auch kurzzeitig schon, als sie im Louis einfach nur funken, dass beim George was hin war, haben wir auch gedacht, okay, er hätte es aber auch vielleicht dazu sagen können, dass bei ihm vielleicht alles okay ist, oder ich weiß ja nicht, aber...
Vielleicht waren sie sich nicht sicher, das wäre auch nochmal ein Drama geworden.
Ja, sie waren sich ja eh auch beim George nicht sicher, was er hatte.
Ja, ich glaube aber auch, dass den Louis hätten es dann also in den letzten 10 Runden dann in der Situation... da hätten sie wahrscheinlich das Risiko, oder auch Louis hätte das Risiko, glaube ich, wäre eingegangen, dass die Kiste unter ihm
auseinanderfällt.
Ja, ja, genau. Glaub, also der Reifen hätte platzen können, der Louis hätte jetzt nicht mehr retired. Also die Chance, man muss ja auch sagen, da vielleicht jetzt einen kurzen Exkurs zu machen, einen Sidestep, der Max und der Red Bull haben ja phasenweise katastrophal ausgeschaut in dem Rennen, aber zum Schluss waren ja Lando und Louis auf Soft. Und das war halt doch, der Soft war nicht neu beim Louis, beim Lando war er neu und Max mit dem Hard und der Max und der Hard und der Red Bull, das hat so funktioniert.
Ja, aber also, beim Checo ja zum Beispiel eben gar nicht.
Ja gut, aber es ist der Checo.
Also, ja nein, aber eigentlich, weißt du, für das, dass der einfach gar nicht funktioniert hat und dann gerade bei diesen Wechselbedingungen hätte ich mir schon gedacht, dass der Soft, auch wenn er schon ein bisschen angefahren ist, weißt, dass er besser greift, einfach weil er eben nicht so schnell verschleißt. Einfach weil es nicht so heiß ist. Aber ja, wie du schon sagst, der Max und der harte Reifen am Red Bull, der hat da rauspresst.
Unglaublich.
Ja. Ich glaube, da ist dann wieder das, was wir letztes Jahr teilweise auch schon gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die auch einfach auch den Reifen einfach nicht auf die Temperatur bekommen haben die ganze Zeit am Anfang. Das kalte Wetter, das haben es nie so gut ausgeschaut. Das ist dadurch, dass der Reifen schonend ist, ist halt natürlich auch ein Temperaturproblem. Dann ist die Strecke wärmer geworden. Dann haben es, glaube ich, ein bisschen mehr griffen unter den normalen Bedingungen, unter Anführungszeichen. Also doch ein bisschen wärmer. Die Strecke war sicher schon wärmer, ist dann eben aufgetrocknet. Ich glaube, dass man da dann gesehen hat, dass Red Bull auf jeden Fall noch nicht abzuschreiben ist für die restliche Saison, wie es eben schon vielleicht manche Kollegen schon prophezeien.
Die sind schlecht gealtert, ha?
Ja. Der Red Bull ist doch immer noch ein Wahnsinnsauto. Ich weiß nicht, warum der da jedes Mal so niedergemacht wird. Ich meine, ja, dass nicht immer beide ins Ziel kommen, das liegt aber eher am zweiten Fahrer und nicht am Auto, würde ich sagen. Der Red Bull ist immer noch für mich der stärkste Wagen, dass das gestern im Qualifying nicht ganz hinkaut hat. War der auch dem Regen verschuldet und dass der Unterboden vom Max beschädigt war.
Vor allem das,
ich meine,
er ist immer noch Vierter geworden. Das ist ja das, als wenn es jetzt...
Und da war ja nicht eine halbe Sekunde Unterschied, sondern es war ja knapp zur Polzeit. Also, ja.
Und unterm Strich muss man sagen, hat der Max wieder alles richtig gemacht, weil er hat seine Führung auf den Lando
ausgebaut.
Ja. Also in der Weltmeisterschaft gut vorne. Also da ist alles, würde ich sagen, gut im Griff.
Ja, auch selbst wenn er nicht gewinnt, der macht das meiste noch immer draus. Das war auch von Max jetzt auch wieder, und auch von Red Bull muss man sagen, richtige Reifenentscheidungen getroffen eigentlich durch die Bank.
Zum richtigen Zeitpunkt vor allem.
Ja,
Red Bull beide Male nämlich zum richtigen Zeitpunkt stehen blieben. Sie haben immer zu den Ersten gehört. Beim ersten Mal eben auf die Intermediates, da dachte ich ja, es ist zu früh für Max. Aber diese eine Runde hat ihn ja dann vor George und vor einen Oscar.
Genau.
Auf jeden Fall
Vor George sowieso. Oscar wäre sowieso Opfer gewesen.
Ja, ja, nein, aber wichtig vor dem George. Und die waren aber ja 7 Sekunden, war Max ja schon hinterm George. Und da dachte ich eigentlich, er fährt eigentlich viel zu früh rein, aber voll aufgegangen und eben auch dann auf den harten Reifen, also auf die Slicks wechseln, auch wieder alles richtig gemacht. Ja.
Ja, also das Louis Max, als wäre es wieder 2021 auf den Plätzen 1 und 2.
Die fighten wenigstens noch.
Lando auf der 3 ist auch auf der 3 gestartet während dem Rennverlauf, aber hat er teilweise schon ausgeschaut, als wäre er in Kombination mit diesem McLaren nur sehr, sehr schwierig zu schlagen. ist schlussendlich auch ein bisschen, ja, war es eine Runde oder waren es zwei Runden, die, ja, die ihm gefehlt haben schlussendlich, weil er da ja, später reinkommen ist.
Es waren Strategiefehler vom Team, eindeutig, du sprichst das richtig an. Also, das aber am Piastri, also wenn man schaut, Mercedes hat gedoublestacked und das hat sich eigentlich unterm Strich als wesentlich effektiver erwiesen, wie dass man zum Beispiel den Piastri jetzt draußen lassen hat und da mit die Slicks im Regen fahren hat lassen. Also man hat bei McLaren nicht die richtige Strategie gehabt, zumal ja der Wagen schon bei den nassen Bedingungen, wie beide mit Slicks draußen waren, im Vergleich zu Mercedes überlegen war. Also der Lewis und der George haben den Mercedes kaum auf der Strecke halten können, in dieser ersten Regenphase des Grand Prix. Und da sind ja eigentlich Piastri und Lando gut durchmarschiert.
Und dann da ist dran gelegen, dass die McLaren-Fahrer, das hat wo hast du es geschaut? Auf Sky oder auf?
Auf OF.
Okay, das haben sie ja eh gesagt, dass sie die McLaren so ausgerichtet waren, ja, falls es regnet, dass sie da gerüstet waren. Aber beim zweiten Stop vom Lando, der hat halt einfach diese 2 Sekunden, die Lando da auch bei dem Stop verloren hat, waren halt auch seine Schuld, weil er einfach, er ist nicht richtig in die Box reingefahren, er ist zweit gefahren, er hat spät bremst einfach. Weil dadurch hat er die, haben sie justieren müssen. Das haben sie dann in einer Wiederholung noch einmal gezeigt. Deswegen hat der Stop knappe 5 Sekunden gedauert.
Mhm.
Und da hat er zum Beispiel Zeit verloren. Also, ja.
Meine, schlussendlich war es, ja, ist mein Platz 3, kann eigentlich normalerweise immer, kann man, sollte man feiern können, hat sich aber wahrscheinlich für Lando und das Team angefühlt wie ein, ja, ein verlorener Sieg fast schon.
Gerade im Vergleich, weil der Red Bull sie überholt hat.
Ja, deswegen, ja, das auch noch.
Ja.
Das auch
aber noch, unterm Strich musst du wieder sagen, war es ein hochsolides Wochenende. 27 Punkte gemacht, 11 Punkte Ferrari. Das heißt, die sind jetzt schon auf 7 Punkte dran, Platz 2 in der Konstrukteurswertung. Also das Teamresultat war ja wieder spitze.
Das war bestes Team.
Ferrari misst. Ja, beste, ja, genau. Teampunkte. Weil Mercedes hat nur 25 Punkte, durch das, dass der George das Auto hat abstellen Punkte müssen. Gemacht, der war auf einem guten Weg, aber scheinbar Kühlkreislauf nicht in Ordnung. Bitter. Bitter.
Aber man muss halt echt jetzt sagen, weil wir gerade von Ferrari auch sprechen, ich dachte nicht, dass es so schnell geht, aber das, ich glaube, wir brauchen nicht mehr drüber reden, dass McLaren an Ferrari vorbeizieht und ich bin mir mittlerweile auch relativ sicher, dass Mercedes auch an Ferrari vorbeiziehen wird.
Weißt, weil ich
da geht nichts mehr.
Erfahrung mit Unternehmen, in denen es bergab geht und das geht immer viel schneller, als man sich denkt.
Also, weil wenn du das seit Monaco die letzten 4 Rennen anschaust, seitdem auch Mercedes diesen Aufwärtstrend hat, haben die stetig wesentlich mehr Punkte geholt als Ferrari.
Das ist schon irgendwie, denke ich mal, auch für Lewis wahrscheinlich jetzt schon bitter, weil der Mercedes bewegt sich jetzt wieder in die richtige Richtung und der Ferrari schaut nicht so solide aus und da hoffe ich jetzt auch bei aller Euphorie nach dem heutigen Rennen, dass es dem Lewis nicht so geht wie den letzten Weltmeistern, die zu Ferrari gekommen sind, namentlich Fernando Alonso, Sebastian Vettel, als Champions hinkommen und dann...
Ja, aber spielen. Es ist ein netter Karriereabschluss, wenn du da anschaust. Ich meine, das wird
mit
sicher auch so machen.
Geht sie sicher aus, ja.
Das wird schon auch drinnen sein und ja...
Und er ist 39, man kann da nicht langsam mal dran denken. Ich hätte mir immer noch diesen 8. Titel gewünscht.
Ja, aber das der wird sich nicht ausgehen. Mit Mercedes nicht mehr ausgehen. Außer es passieren ganz krumme Dinge. Ich meine, es ist erst Halbzeit.
Ja, es kann ja alles passieren. Es ist also,
12 Siege in Folge hat der Max schon geschafft. Warum der Lewis nicht auch?
Das wäre, glaube ich, die Comeback-Story des Jahrtausends, oder? Lewis Lissner, Weltmeister Mercedes.
Und Mercedes-Dominanz.
Gar nicht kommen zum Ferrari, so sagen Leute, das Mann hast du überlegt, die gehen in Ruhestand. Ah, oh, das wäre schön. Ja, übrigens,
wenn Max immer Zweiter wird, wird das dann auch immer knapp, gell? Für, selbst wenn Lewis alles gewinnt.
Ja, wir haben ja, deswegen haben wir verwenden wir den George.
Der schießt ihn immer raus.
Wir wollen den Konstrukteur-Weltmeisterschaft, wollen wir nicht. Es geht nur um diesen 8. Weltmeistertitel.
Der Checo Perez würde dann, glaube ich, auch nicht haben, den Konstrukteurstitel.
Das
ist so schön. Was für ein guter Tag.
Ja. Ja, nicht für alle.
Nicht für alle, aber es ist
der Formel 1. Herrliche Überleitung. Ich meine, wir haben bei Ferrari wir können, er ist zwar sehr weit unten in der Reihenfolge und normalerweise gehen wir das eben ein bisschen ja, der Reihe nach durch, aber wenn wir schon bei Ferrari sind, Charles Leclerc, was für ein Wochenende.
Passt, oder?
Passt ja, fügt sie ins Bild ein.
Ich meine, gesagt, Carlos mit Platz 5 hat einen wirklich braven Sonntag gehabt, muss man sagen. Die Speed hat einfach komplett gefehlt. Er ist auch als Max Probleme hatte, nicht rankommen. Also zeitweise, aber zum Überholen hat es nicht gereicht. Danach durchgehend eigentlich konstant hinter McLaren, Max und den Mercedes. Hat keine Chance nach vorne gehabt. Hat aber, glaube ich, das Maximum rausgeholt. Charles, ja, das war... Ja,
die haben eben auf die Inter geboxt, viel zu früh, und dann war es vorbei. Weil die Inters, die kannst du halt, das schmeißen
können. Ja, aber dass man das bei Checo probiert hat, war ein, okay, du bist absolut, weiß nicht, der hat ja nur 3 Wagen überholt gehabt in den ersten 10 Runden, wo eigentlich man hätte erwarten können, dass mehr geht. Der war ja dann nur auf was, Platz 17 oder 16, dass man es bei Checo probiert, okay, aber bei Charles habe ich das nicht verstanden, den so früh reinzuholen und auf die Inter zu wechseln.
Ich kann mir bei beiden fast vorstellen, dass sie herausfinden wollten, ob es Sinn macht bei ihren Autos. Für Checo bin mir ziemlich sicher, es war ein Experiment, ob wir es bei Max auch schon machen können.
Ja, aber der eine war in den Punkten, weißt du, und Ferrari war viel zu weit Charles weg so das weit ganze Wochenende. Ne, Charles war in den Punkten, oder?
Ich bin mir da gar nicht sicher, ob der je in den Punkten war in dem Rennen. Als 11. gestartet, hat schon einen schwachen Samstag gehabt. Ich glaube, er ist nicht, also zumindest beim Start, nicht vorkommen.
Okay.
Meines Wissens nach. Aber ja, der frühe Stopp hat natürlich dann alle Chancen genommen. Dann viel zu lange musste man noch auf den Inters rumgurken, bevor man dann erst wieder auf neue wechseln musste. Also, ja, man hat nichts gesehen und es war auch nichts. Und hoffentlich, geht's dann bald wieder bergauf. Wie schaut es jetzt eigentlich im Duell Charles Carlos in der Fahrer-WM aus? Gefühlt, ja gut, 4 Punkte Unterschied, also sie geben sich nicht viel.
Aber Charles immer noch vorne.
Ja, und die letzten 4 Rennen halt echt grottig. Ja. 12 Punkte, das sind, weiß ich nicht, da muss ich weit runterschauen. Das sind genauso viele Punkte, wie Fernando Alonso gemacht hat und genauso viele Punkte, wie Lance Stroll gemacht hat. Also das weniger, als Nico Hülkenberg gemacht hat. Also definitiv zu wenig für die letzten 4 Rennen und ja, kann froh sein, dass sich das die Top 8 jetzt ziemlich immer abwechseln mit den Punkten und dass da keine Struktur ist, sonst würde er, glaube ich, schneller auch an Plätzen einbüßen, ist jetzt aktuell noch Dritter. Und eben
aber das glaube ich, also den dritten Platz hält er nicht, so wie der Carlos den vierten Platz nicht halten wird, weil das wir haben dahinter jetzt den Oscar noch, der Oscar ist sehr knapp dran eigentlich und dann glaube ich eben auch, dass die beiden Mercedes einfach da vorbeiziehen. Über früher oder später gehen die vorbei.
Ja, wenn es zu diesem Trend weiterhalten und Ferrari nicht ihnen nichts einfällt. Ich meine, wir haben erst die Hälfte, ziemlich genau Halbzeit jetzt und es ist wahrscheinlich noch nicht die Autos in ihren finalen Zuständen. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere Update, ziemlich sicher. Und
aber es wird nicht mehr so viele jetzt geben, weil die meisten werden jetzt anfangen, dann mit der Sommerpause das Auto für nächstes Jahr wirklich zu entwickeln. Ja. Und wenn sie gescheit sind, machen sie das auch, weil sie haben jetzt dann mehr Entwicklungszeit, wenn sie weiter nach hinten rutschen, haben sie mehr Entwicklungszeit, als sie vorne bleiben, weil nach vorne tut sich ja im Moment jetzt gerade gar nichts.
Ja.
Da sind sie zu weit weg, meines Erachtens nach.
Dafür ist es halt in der Konstrukteurs-WM echt noch viel drinnen. Das heißt, es kann sich finanziell zumindest auch ein bisschen lohnen.
Aber da kriegt der Ferrari den Mitmachbonus.
Ja, das ist, ich glaube, ist wirklich egal. Also wenn eine Firma im Kapitalismus jetzt ja weniger Autos baut und trotzdem mehr Geld verdient, das ist einfach safe, glaube ich. Kannst nicht gegen die Wand fahren, Ferrari.
Nee, aber als Sportler natürlich willst du vorne mitfahren. Ja. Die Frage ist halt nur, ja, ob man nicht sagt, okay, ich weiß halt nicht, wie schwer es tatsächlich ist, ob das wie bei Mercedes, bei McLaren hat es letztes Jahr funktioniert, die haben gefühlt, den Unterboden haben es hingekriegt und auf einmal hat der funktioniert, jetzt bei Mercedes ist es ja sehr ähnlich, beim Unterboden eine Kleinigkeit geändert, vorne den Frontflügel was Gröberes geändert und auf einmal funktioniert der, weil das Bouncing ganz weg ist. Also, ja, ich weiß, aber das ist wahrscheinlich sehr einfach jetzt runterbrochen, indem man sagt, Man muss nur den Unterboden ändern.
Ja, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann wäre Adrian Newey nicht so begehrt.
Genau. Es ist halt, müssen wir überlegen, wie wir letztes Jahr geschaut haben, haben wir gesagt, McLaren wird totletzter. Da haben wir noch gewitzelt am Anfang der Saison und jetzt ist eineinhalb Jahre vergangen und jetzt sind sagen wir ehrlich, sie sind kurz davor, dass auf P2 stehen können in der Konstrukteursmeisterschaft. Also die haben ja einen unglaublichen Weg hingelegt.
Wobei auch der Anfang der Saison wieder nicht so war, wie das Ende der letzten Saison. Also sie haben irgendwie immer so eine leichte Wellenbewegung drinnen.
Das stimmt, aber ja, recht
seit China läuft es.
Durchgestartet dann, ja.
Seit China, das ist fünfter Grand Prix, oder? Ja.
Im Prinzip sind wirklich die ersten vier Teams mit so einem gigantischen Abstand zu den anderen drin, dass wirklich die Frage ist, wer macht 2 und 3, 2, 3, 4. Da sehe ich schon noch sehr offen, weil da sind jetzt, ja gut, ich meine, zwischen Ferrari und Mercedes liegen aber auch 80 Punkte, gell?
Ja gut, aber überleg, das haben wir noch, vor ein paar Rennen haben wir noch gesagt, so, das wird sich für Ferrari locker ausgehen, dass McLaren die nicht einholt, weil das waren über 100 Punkte und siehst eh, jetzt sind es 7. Also, ja, der Mercedes entwickelt sich definitiv weit nach oben,
wie man jetzt im letzten Rennen gesehen hat. Sie haben zwei Fahrer, die performen, wobei man das von die drei Teams sagen kann. Weil du musst sagen, der Red Bull fährt mit Max.
Red Bull hat die schwächste Fahrerpaarung, das brauchen wir gar nicht drüber reden.
Denn in der Glück ist, dass der Max unglaublich solide
fährt. Ja, aber der Checo...
Das hier wird es noch reichen mit seiner Leistung.
Also schau dir mal die letzten Rennen an. Also der Checo ist jetzt bei 118 Punkten und seit, was ist denn das? Seit USA, seit Austin, hat er einmal 4 Punkte geholt, dann zweimal keinen Punkt geholt, einmal 4 Punkte geholt, einmal 7 Punkte geholt und einmal wieder keine Punkte geholt. Also das ist jetzt...
Jetzt kommen dann die Strecken, die am liegen.
Welche?
Baku. In fünf Rennen ist Baku, dann ist alles wieder gut. Ja, Checo Perez in Q1 ausgeschieden, ist im Kiesbett gelandet, konnte dann nicht mehr weitermachen, hat eine rote Flagge verursacht, ist jetzt gewertet als, wie viel da, 17 da, da ist dann auch nochmal ein Boxenstopp dabei gewesen, zweimal überrundet worden, also das war schlussendlich absolut gar nichts. Und ja, die Gerüchte sind wieder laut geworden das Wochenende, ob nicht irgendwelche Performance-Klauseln in diesem neuen Vertrag nicht Gefahr drohen, irgendwie gültig zu werden. Und Red Bull kann noch irgendwie die Saison die Reißleine ziehen und Checo Perez ersetzen. Es ist jetzt schon fast ein, ich würde jetzt auch sagen, man kann sagen, okay, wenn er ein bisschen mehr reißen würde, dann wäre es kein Thema, aber es ist ja jetzt eine so katastrophale Phase. Wie viele Rennen, wenn es in dem Tempo weitergeht, können Sie noch zuschauen?
Eigentlich müssten längst abberufen, aber Matti und ich hätten das schon vor einiger Zeit gemacht.
Am Anfang der Saison hat es ja noch anders ausgeschaut. Da hätte ja jeder gesagt, ja, das passt und mit dem kannst du als Zweierfahrer perfekt weitermachen.
Aber er ist immer zu inkonsistent, oder? Das haben wir jetzt schon öfter gesehen beim Checo. Diese unglaublichen Einbrüche, dann ist er doch wieder mal siegfähig. Ich meine, er hat ja gewonnen auch schon was, aber trotzdem...
Aber das lag am Anfang dran, dass der Red Bull war am Anfang dieses Jahres Hausruck überlegen. Ich weiß ja nicht, das erste Rennen hat der Max ja mit 20 Sekunden vor Platz 2 beendet, also vor dem Checo, und der hatte 10 Sekunden auf Platz 3. Der Red Bull hat ja am Anfang des Jahres, ist der ja drüber gefahren, über alles.
Ja, wir haben ja das Problem, dass Checo gegen Autos nicht ankommt, die...
Das ist eben jetzt der Unterschied. Jetzt hat eben der McLaren, der Mercedes, die, ich möchte nicht sagen, dass sie schon auf Augenhöhe mit dem Red Bull sind, aber ich würde sagen, sie sind fast auf Augenhöhe. Da hat sich wirklich was getan. Und jetzt merkst du einfach, dass Fahrerweltmeisterschaft, würde ich sagen, schaut immer noch gut für Max aus, weil der genug Vorsprung hat und eben, wenn er nicht gewinnt, wird er Zweiter. Von dem her, der macht das Talent, was er hat, macht einfach ganz viel aus und der holt schon noch den Rest raus aus dem Auto. Aber die Konstrukteurweltmeisterschaft wird jetzt doch wesentlich knapper und wenn die anderen halt 40 Punkte holen und du halt dann einfach jedes Mal nur mehr 18 Punkte oder sowas übers Wochenende holst, ist das halt zu wenig.
Also für euch
schnell weg.
Für euch wäre es mit der Sommerpause Schluss.
Es ist halt die Frage, wen es reinsetzt. Ich meine, Danny hat sich am Anfang des Jahres ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also sind die eigentlichen Optionen, wen du unterm Jahr reinsetzt, ja, kann eigentlich nur, also Yuki sein, weil Liam Lawson setzt dann nicht jetzt rein in den Red Bull. Yes. Also wenn du wen reinsetzt, kann es ja nur der Yuki sein.
Das weil ist der eigentlich war die einzige schwach. Möglichkeiten für nächstes Jahr Carlos Sainz verpflichten.
Das hat Helmut Marko erneut verneint, auch wenn er jetzt bei Mercedes scheinbar wieder auf der Liste steht.
Der Carlos
Carlos. Ja. Er hat, glaube ich, wieder irgendwelche Deadlines verstreichen lassen. Er scheint sich nicht festlegen zu wollen, ob es jetzt Alpine wird, ob es jetzt Williams wird. Haas ist zumindest schon mal außen vor, während die Fahrerpaarung komplett anders ausschauen wird nächstes Jahr, fahren die aktuellen Fahrer ja gute Ergebnisse ein. Wir haben einen Nico Hülkenberg auf einem unfassbar starken 6. Platz, auch von Platz 6 gestartet, hat sich konstant gehalten, schwierige Bedingungen gehabt, gegen deutlich bessere Autos sich auch durchgesetzt. Haas hat strategisch fast alles richtig gemacht, dem Kollege Magnussen auf der 12 noch, aber 8 Punkte für Nico Hülkenberg. Ist wahrscheinlich sehr bitter, ihn zu verlieren nächstes Jahr, oder?
Ja, ja. Der rockt das. Die sind, Nico Hülkenberg jetzt, oder Haas hat 27 Punkte, 20 Punkte in den letzten beiden Rennen gemacht, mit Österreich und Großbritannien. Die sind jetzt direkt hinter den Racing Bulls und ich habe mir nicht gedacht, dass das nochmal eng wird. Ich dachte, die Racing Bulls haben genug Vorsprung mit 31 Punkten vor Haas, aber da hat Hülkenberg jetzt ordentlich Punkte gut gemacht für das Team. Mega.
Nico selbst. Ja, und der macht da nichts hin. Es ist ein Mr. Consistent, gell? Spitzenfahrer. Ja. Also, ja, ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass die Racing Bulls immer aufwärts drin sind und das Haas immer so am Anfang der Saison gut ist, aber jetzt wirklich haben die wieder so hinknallt mit den letzten 2 Wochenenden.
Ja.
Stark.
Jetzt werden dann im nächsten Jahr, ist ja schon fix, Esteban Ocon. Ja, bei Alpine ist Schluss, aber er wechselt zu Haas und Rookie Oliver Bearman, der dieses Jahr ja schon in Saudi-Arabien einen Ferrari steuern durfte, als Carlos Sainz krankheitsbedingt ausgefallen ist, werden dann das Haas-Duo bilden. Oliver Bearman haben wir und Esteban haben wir noch gar nicht geredet. Was sagt ihr? Ist das jetzt ein Fahrer-Duo, wie gesagt, Upgrade, Downgrade oder gleich für Haas?
Downgrade eindeutig. Der Esteban ist doch auch so ein Hitzkopf. Der wird sich wieder anlegen mit seinem Teamkollegen. Dann ist der Olli. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Bearman oder Bearman sagen soll, aber.
Sag einfach Olli, wir wissen
nicht, wem es geht. Aber jetzt einfach jetzt halb nur Olli. Ich weiß nicht. Ich möchte mit dem Esteban nicht in ein Team fahren. Wirklich nicht. Der hat es mit jedem Teamkollegen immer seine Problemchen gehabt. Was wird eigentlich aus dem K-Mac? Hört der auf?
Es wird. Wahrscheinlich zumindest die Formel-1-Karriere für ihn zu Ende gehen, würde ich jetzt also, mal tippen.
Weil die haben sich zum Schluss jetzt wirklich gut verstanden, miteinander Fußball geschaut und so weiter. Also zwischen Suck My Balls und heute ist viel Zeit vergangen.
Schauen wir mal, vielleicht wechselt er ja auch noch zu Audi. Die haben denen viel, die man auch ein Fahrer, so ist es ja nicht.
Das stimmt allerdings.
Aber also das, du würdest sagen, es ist ein Downgrade?
Absolut, das Duo Magnussen und Hulk ist vorne und schätze ich ganz stark ein und auch keine Hitzköpfe mehr. Also der Magnussen war früher mal mehr, aber der ist auch ruhiger geworden. Teilweise mit guten Manöver aufgefallen für mich das Jahr. Und der Esteban ist halt einfach, ich weiß es nicht. Also der Esteban ist der, dem es am wenigsten zutraut, dass er eine euphorische Entwicklung macht.
Ja, aber der Esteban vom das Ding ist ja jetzt, hat er ja mit einem Rookie, weißt du, als Kollegen, den wird er schon unter Kontrolle haben und dann wird er auch nicht, ja, so oft crasht er nicht mit anderen. Also.
Das Problem wird halt sein, wenn der Rookie vielleicht
schneller ist.
Genau. Und dann wird es schlimm.
Dann wird's, ja, aber es ist halt, also eigentlich dürfte er nicht schneller sein als der Esteban. Ja, ansonsten weiß ich nicht, der Haas, ich nehme an, es wird stark, wird bei ihnen mitspielen, dass ihnen eben der Olli wesentlich günstiger kommt als Hulk oder K-Mac und ich gehe auch stark davon aus, dass Esteban ihnen günstiger kommt als K-Mac oder Hulk, weil Esteban einfach gesagt hat, passt, ich nehme das Cockpit in der Formel 1.
Er muss den nehmen, was er kriegen kann.
Ja. Und deswegen, glaube ich, können die da viel einsparen vom Gehalt her. Und vielleicht geht mehr für das Auto, zumindest für nächstes Jahr oder in den nächsten 2 Jahren, ich weiß gar nicht. Olli hat, glaube ich, über 2 oder 3 Jahre Vertrag, aber bei Esteban weiß ich es gar nicht, ob der nur einen Einjahresvertrag hat.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Es wird wahrscheinlich ein Einjahresvertrag mal Sinn machen, um das sich auszuloten und dann für 26 noch zu schauen. Aber ja, das werden wir natürlich dann nächstes Jahr sehen mit einer komplett neuen Fahrerpaarung bei Haas, bei Aston Martin, die auch einen guten Sonntag gehabt haben, eine gute Teamleistung, Platz 7 Lance Stroll, Platz 8 Fernando Alonso, die werden wir beides nächstes Jahr wiedersehen. Und ja, Lance Stroll hat teilweise gutes Qualifying gehabt, hat jetzt auch ein konstantes Rennen. Übrigens muss man wirklich sagen, schwierige Bedingungen, kein einziger unfallbedingter Ausfall der ganzen Fahrer. Das, obwohl wir jetzt sagen, wenn man ein Lance Stroll oder auch ein Logan Sargeant, wo man jetzt sagen würde, die Wettquote ist sehr niedrig, dass das passiert bei solchen Bedingungen. Alle relativ fehlerfrei ins Ziel gekommen. Für Aston Martin wichtige 10 Punkte, oder?
Ja, absolut. Und ich bin ja wirklich überrascht, dass die alle problemlos ins Ziel gekommen sind, weil ich hätte eigentlich schon meine Euros drauf gewettet, dass so Kandidaten wie der Logan dann doch rausfahren. Also da waren alle sehr, sehr.
Aber Großbritannien ja da sehr, ja. Eine Strecke, wo die Wände doch eine Spur weiter weg sind. Das hilft schon ein bisschen. Aber was ich sagen wollte noch zu Aston, bevor wir über den Logan reden da, die sind halt komplett im Niemandsland, oder? Ich meine, ja, das war ein gutes Ergebnis für sie, 7 und 8, aber eigentlich sind die doch, wenn du das anschaust, die sind ja, weiß nicht, eine halbe Minute hinterm Ferrari. Absolut. Also, das ist ja komplett irgendwo. Das stimmt. Also, weiß ich nicht, die sind so weit weg für das, dass man gesagt hat, oder wenn man sich das Auto vom letzten Jahr anschaut, die haben so viel verloren, wie die am Anfang da Fernando vom Podium zu Podium ist.
Naja, jetzt haben sie ja keine Zeichnungen mehr vom Adrian Newey, seinen Assistenten.
Ja, aber dass das so rasant, ich meine, das ist jetzt schon, das ist ja gar kein Schritt nach vorne, ist mein Gefühl. Da geht ja einfach gar nichts gerade.
Naja, also du musst ständig Sachen klauen, wenn was angeht. Weißt du, was du wie du es in der Schule aufschreibst? An Test waren sehr gut.
Ja, aber meistens, weißt du, wenn du einen super Abschluss in der Einser hast, kommst du zumindest mit einem Dreier das Jahr durch oder sowas. Ja. Meistens nichts mehr, weißt du, aber das ist ja jetzt ja, gerade.
Nicht, wenn 24 Überprüfungen
sind. Ja. Ich glaube, deswegen sind sie auch nicht letzter, Platz 5 aktuell ebenso im Niemandsland in der Wertung wie auch fast jedes Rennen. Man hat 50 Punkte, über 50 Punkte Vorsprung auf den sechsten, aber dann auch wieder natürlich ja, 160 Punkte auf den vierten. Die werden da, glaube ich, bleiben für die restliche Saison. Es ist ein bisschen schade, meiner Meinung nach, für die Ausläufe der Karriere von Fernando Alonso.
Da ist aber selber schuld. Da muss man schon sagen, er hat ein bisschen Gosch hat geredet, als er den Vertrag unterschrieben hat.
Das schon. Ich glaube aber, ich bin mir relativ sicher, dass den wollte niemand in die großen Rennställe holen. Also auch wenn da Platz frei geworden wäre, bei Mercedes frei geworden wäre, vielleicht bei Red Bull. Scheinbar ist aber immer noch, sage ich mal, über diese lange Karriere nicht nur Freundschaften entstanden. Ich glaube, dass das schon, dass sein Ruf das vielleicht verhindert hat, dass er da jetzt noch eine Ehrenrunde im Mercedes nächstes Jahr drehen kann für ein Jahr. Ich glaube schon, dass das zusammenhängt.
Schau da an, wie die Situationen früher waren. Ich glaube, der Einzige, der wirklich mit ihm können hat, war der Flavio.
Ja.
Ansonsten
der Alpine muss doch nicht wechseln.
Ja, das sind Worte da schon.
Ja, also, aber wenn du da anschaust, wie es da war zu seiner Ferrari-Zeit, der Fernando ist ja niemand, der stellt sich da öffentlich hin und schießt gegen sein eigenes Team, auch wenn das nicht funktioniert. Oder wo er bei McLaren war, über die Teamfunks, wenn du die Sachen gehört hast. Also das kannst du halt nicht machen. Und ich glaube, da war zum Beispiel der Toto, hat da keinen Bock drauf, dass er nochmal so eine Situation hat, wie damals zum Beispiel bei Nico und Lewis. Und beim Horner, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, na, schwierig halt zu der Situation gerade, die war. Da hat er sowas vielleicht auch nicht braucht, dass er sich einen Hitzkopf ins Auto setzt.
Bestimmt nicht. Und das gab es ja verschiedene Meinungen auch zwischen Helmut Marko und Christian Horner wieder zu Fernando Alonso. Also da hätte man wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell eine Einigkeit erzielen können.
Und woanders, alles andere wäre ein Downgrade aus seiner Sicht.
Ja, das stimmt schon. Mit Aston Martin wird es aber wahrscheinlich jetzt auch nächstes Jahr aktuell, so wie es aktuell ausschaut. Ich möchte ja nicht irgendwie da, dass das geklippt wird und ich dann mir dann nächstes Jahr vorgehalten wird. Aber ich würde stark bezweifeln, dass es da jetzt noch in Siegterritorium geht für den Spanier.
Vielleicht auch einmal können wir es niederschreiben, wir machen wieder so eine Kaffeewette. Ich wette, dass nächstes Jahr Lance Stroll nicht Weltmeister
wird. 2025? Oh, ich weiß nicht, da wird alles in die Wege gesetzt. Die Wette würde ich nicht eingehen.
Ich meine, wahrscheinlich darf er nicht gegen Lance rennen, weil er jetzt outpaced den Fernando kräftig in letzter Zeit.
Also. Ja, hat einen Punkt mehr als Nico Hülkenberg im Haas in der Fahrer-WM. Verdammt stark.
Ja, aber gut, am Nico Hülkenberg sind schon Red Bull sind vorbeigekommen, also man weiß nicht.
Naja, der Lance. Ja, vielleicht hat der Fernando in seinem Vertrag, dass der Lance ein bisschen öfter besser abschneiden muss.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist Fernando auch wurscht, ob er jetzt Siebter oder Achter wird in so einem Rennen. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Aber ja, nicht so egal.
Er war schon brav.
Ja, brav. Ja, also für den Aston Martin waren schon beide brav, in der Form nicht so oft gesehen in der Saison, obwohl sie eben, sagen wir mal, das beste Auto von diesem Hinterbänklern haben. Richtig gut angestellt hat sich auch Alexander Albon im Williams. Platz 9 sind zwei wichtige Punkte für Fahrer und Rennstall. Und ja, war auch hier wieder, trotz den einzigen Schwierigkeiten beim Start, ist er aneinander geraten im Mittelfeld. Hat er auch einen guten Samstag, ein gutes Qualifying, ist auch als Neunter gestartet. Und ja, hat sich da gut, ohne viel Schaden durchwieseln können. Und ja, zwei wichtige Punkte. Und dazu gleich im Nachhang Logan Sargeant, der Elfter.
Ganz stark.
Ich glaube, ja, müsste das nicht die beste Karriereplatzierung sein von ihm? Ich glaube, Punkt.
Ah, ob er nicht schon mal Elfter war. Ich glaube, er hat schon einmal knappen Punkt verpasst. Halt für ihn bitter, aber natürlich der Yuki auch ein braves Rennen gefahren. Einen Punkt geholt, Zehnter, dem gönne ich den Punkt halt auch.
Ja klar, also ich meine, aber Punkt, das kannst du halt in so einem Rennen, wo alle nicht, wo keiner ausscheidet, also wo weniger ausscheiden. Wir haben Gasly und George natürlich, aber die waren ja jetzt, werden ja normalerweise, ja, George sowieso davor aber.
George wäre davor.
Ja, es werden alle, normalerweise sind fast alle davor erlogen, aber, ja. Aber dass da trotzdem jetzt mit nur zwei Ausfällen Elfter wirst und selber eigentlich keinen wirklichen gravierenden Fehler machst, ja, ist nett für Logan. Die Karriere wird es nicht retten.
Logan ist Elfter, Checo ist Platz 17. Und Checo war das ganze Rennen hinter Logan, okay? Also auch vor seinen anderen Stops und so weiter. Also. Außerdem hat Logan den Checo im Qualifying auch geschlagen.
Das stimmt. Ja? Einmal ist er sogar schon Zehnter geworden. Logan hat sogar schon mal Punkte geholt. Ja, das war 23 in Austin. Und 23 ist er auch schon Elfter in Silverstone geworden. Also, es liegt
ihm. Den Punkt, den habe ich nicht im Kopf. Hey, okay, brav. Ja, nein. Es ist eh. Aber ich glaube auch, wie du schon sagst, es ist die Frage, ich glaube, er wird das Jahr zu Ende fahren.
Ja, sicher.
Ich glaube aber nicht. Naja, das hat sich jetzt, wie heißt er da, Gach, der Teamchef, der James?
Bowles.
Ja, danke. Der hat jetzt gesagt in einem Interview wieder, dass sie ihm schon noch eine Zeit geben, aber es auch man früher oder später auch während einer Saison die Reißleine ziehen kann. Also es hat sich jetzt so vor dem Grand Prix nicht ganz so angehört, als wäre das fix, dass er das Jahr fertig fährt. Von dem her glaube ich jetzt schon, dass die Leistung gut genug war, dass man, ich meine, was willst du machen? Ich meine, wie gesagt, du hast einen Ferrari und andere Autos auch noch geschlagen auf der Strecke, knapp den Punkt verpasst. Mit dem anderen Wagen warst du oder bist du in den Punkten. Von dem her denke ich, kann man das Jahr auf jeden Fall fertig fahren.
Ja, es war eine starke Teamleistung und ich glaube auch, ehrlich gesagt, es wird einfach stark davon abhängig sein, ob der Nachfolger von Logan Sargeant aktuell verfügbar ist für einen Formel 1 Cockpit auch. Ich meine, wenn man Carlos Sainz bekommt, dann wird man Logan nicht ersetzen, wenn man jetzt dann doch sagt, okay.
Man holt sich einen Rookie.
Man holt sich vielleicht, ja.
Aber den holst du aber auch nicht einfach rauf, oder?
Warum ihm nicht fünf Rennen noch geben im Auto? Weißt du, warum ihm nicht diese Zeit nutzen? Bei den begrenzten Testzeiten macht's, glaube ich.
Da ist aber die Frage, geht das? Kannst du einen aus der F2 während einer Saison hochholen?
Ja, klar, logisch.
Sicher, wenn er die Superlizenz hat.
Genau, das ist nur.
Naja, aber der hat ja bei dem Team dort Vertrag für das Jahr.
Ja, aber ich glaube, die haben alle Ausstiegsklauseln.
Ja.
Ich glaube, die haben alle
Ich glaube zum Beispiel auch, würden die jetzt einfach in Checo raushauen bei Red Bull von heute auf morgen, kommt wahrscheinlich auch ein Alex einsetzen, wenn man Williams ein bisschen ein Geld einwirft. Was
aber
also,
während glaub, der Saison, Möglichkeiten
gibt. Ich schätze mal, dass die vertraglich schon, ist man vertraglich vielleicht ein paar Sachen drinnen haben, wo es dann heißt eben ja, wenn bessere platzierte Teams oder ja, so Leistungsklauseln im Sinne des Fahrers, wenn da Teams anklopfen, die sehr stark sind, dann glaube ich schon, dass die so Klauseln drin haben zum Wechseln. Wenn da nicht sogar schon fixe Namen drinstehen, wenn Mercedes. Ja,
wahrscheinlich müsste er eh keinen Fahrer haben, der mit dir schon abgeschlossen hat, oder? Da denke ich mir doch auch als Teamchef, wenn der eh offensichtlich da zu dem anderen Team will, naja, nimm mir besser wen anderen, oder? Oder glaubst, sind alle so sehr Profi, dass das keinen stört?
Mhm. Schlussendlich wird es alles eine Geldfrage sein. So
sehr about the money. Ja. Weise Worte.
Genau. Aber ja, jetzt mal schauen, ich schätze mal, dass eben das Ende von Logan Sargeants Formel 1 Karriere stark damit zusammenhängen wird, wen Williams schlussendlich holen wird. Ob es jetzt dann schon früher oder erst am Ende der Saison sein wird. Noch in im hinteren Feld ohne Punkte, Kevin Magnussen haben wir schon angesprochen, den 12. Danny Ric wird 13. Ist ab und zu ein bisschen aufgefallen mit Überholmanövern, war aktiv. Ja, für den großen Sprung nach vorne hat es dann auf jeden Fall nicht gereicht. Platz 13, für mich eigentlich, jetzt so als neutraler Zuschauer, versöhnlich, glaube ich, in dem Auto auch. Es ist halt kein Auto, das konsequent in die Punkte fährt. Der besondere Funken will natürlich aber da jetzt auch beim Danny nicht überspringen. Es wird wahrscheinlich auch eher eine Abschiedstournee für Danny.
Ja, ich denke vor allem, auch, weil man wieder den eigenen Teamkollegen nicht geschlagen hat. Das genau. Ist es, an dem du gemessen wirst, und der Yuki schlägt ihn fast immer.
Absolut, ja.
Deswegen glaube ich, dass der, ja, außer, weiß ich nicht, Visa Cash App sagt, sie wollen nochmal sein Aushängeschild haben.
Naja, gut, aber ansonsten, weißt du, vielleicht kauft ihm das noch, ja, weil der Checo sitzt da wegen die Merchandise-Verkäufe.
Ja, allerdings muss man halt sagen, was machst du mit Liam Lawson, weil Yuki setzt du definitiv nicht auf die Straße.
Ja, und Liam Lawson gehört eigentlich befördert, weil wenn ich sage,
ja.
Alpha Tauri, die Racing Bulls, sie sind ja eigentlich das Ausbildungszentrum für Red Bull Racing, und da müsste ich langsam mal von Jungen setzen.
Und das war ja auch das, was Helmut Marko gesagt hat, die Stakeholder in dem Team sind daran interessiert, wieder zu dieser Rolle zurückzufinden, obwohl es ja, glaube ich, vor einem Jahr noch anders geheißen hat, dass man eine eigene Identität aufbauen will für dieses Team, ist jetzt scheinbar doch der Trend wieder hin Richtung Ausbildungsteam. Ist aber dann halt auch die Frage, ich meine, ja, man hat wahrscheinlich auch immer im Gedanken, den nächsten Max Verstappen sollte man besser früh als spät finden, weil man ja nie weiß, wie es mit dieser Karriere weitergehen wird schlussendlich. Weil, aber wenn es der Punkt ist, halt dann verlängerst wieder 2 Jahre für einen Checo, dann bringt man das beste Ausbildungsteam nichts, wenn ich dann doch, ja, diese Leistung, die jetzt sage ich ein Yuki im Racing Bull bringt, irgendwie nicht belohnen kann, weil ich, ja, weil meine 2 Plätze im Top-Team belegt sind.
Also ganz ehrlich, so viele Chancen hat weder Pierre kriegt, noch Alex bekommen, ja. Was der Checo jetzt hatte, der so schnell hätte gar nicht schauen können. Ich meine, jetzt, wie viele, was war es denn beim Pierre? Weiß nicht, waren es 8 Rennen?
Sowas,
und dann war er weg. Das ist, ich meine, ja, und der ist aber nicht jedes Mal auf Platz 8 rumgumpelt oder in Q1 ausgeschieden. Also, und da war der Wagen aber definitiv nicht der Wagen, den sie jetzt haben.
Kontroverse Meinung und vielleicht ein Spruch, den Helmut Marko ein, zweimal schon gebracht hat. Unterm Didi hätte es das nicht geben, glaube ich. Mit Dietrich Mateschitz noch, sage ich mal, der noch ein bisschen mit reinreden kann und dann dem dementsprechenden Machtzugewinn von Helmut Marko, glaube ich, dass Checo schon weg wäre. Und ob es jetzt Yuki wäre, der aufgerückt wäre, oder Danny aufgerückt wäre, das sei dahingestellt, aber ja. Aktuell ist, glaube ich, in dieser Red Bull-Konstellation, Familienkonstellation, profitiert Checo von dem guten Verhältnis zum Teamchef, zu Horner.
Wen würdet ihr lieber im Red Bull sehen? Danny oder Yuki?
Yuki.
Bis zum Ende der Saison würde ich gern Danny sehen und dann ab nächster Saison Yuki.
Okay.
Einfach nur um zu schauen. Einfach nur um zu schauen, ob es ginge. Ob's, weißt du, ist noch was da von einem mehrfachen Grand Prix-Sieger in einem starken Auto? Weißt, kann man das noch reproduzieren, oder ja, sonst Yuki. Ich finde, Yuki hat jetzt wirklich diese Saison so einen Sprung gemacht. Letzte Saison hat man es schon erkannt, finde ich, den Trend. Und in diesem Jahr ist für mich, zeigt er eine, er outperformt sein Auto. Und das ist, finde ich, immer ein Kennzeichen für einen guten Fahrer und für einen, der.
Es wäre jetzt auch der richtige Zeitpunkt, finde ich. Jetzt den Sprung in ein besseres Team schaffen.
Es wäre langsam notwendig, ist, glaube ich, auch so ein
Zeit, bisschen.
Ich meine, ewig Zeit hast du schlussendlich nicht. Und ja, das Problem, der Punkt ist halt, du hast bei Red Bull, hättest du jetzt eigentlich dieses Feld gehabt, Checos Vertrag läuft aus, passt. Wenn man überzeugt ist von Yuki, dann holt man ihn sich nächstes Jahr rein. Aber ich glaube, das ist man ist es nicht. Man ist nicht überzeugt von ihm. Und vielleicht hat es auch wieder Machtkampf Marco Horner-Geschichte, Yuki als Zögling vom Helmut. Und ja, den will der Christian dann halt nicht reinsetzen. Zwei Fahrer, die loyal dann Helmut gegenüber sind, sind dir wahrscheinlich zu viele. Also da verlierst du, glaube ich, zu sehr an Macht ein. Ist aber jetzt natürlich alles nur wilde Theorien, aber hey, dafür sind wir da.
Einfach nicht Konstrukteur-Weltmeister werden ist auch okay.
Das ist ein Statement. Naja, wisst ihr, was wir noch gar nicht angesprochen haben? The fine piece of French engineering, Pierre Gasly's Alpine.
Boah.
Das ist immer schlimmer. Also ich meine,
das ist die Aufwärmrunde, ist eh gefahren.
Und dann habe ich gedacht, bei dem Sauwetter setze ich mich lieber in die Box. Na wirklich, oder? Der Alpine, das ist ja eine Kraxen. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, dass die Karre immer unbrauchbarer wird.
50 Plätze Strafe hat Pierre für dieses Wochenende bekommen, weil man genau jetzt den gesamten Motor ausgetauscht hat.
Und ist nicht als letzter gestartet, theoretisch.
Nee, das wäre sogar genau. Checo aus der Box, hätte Pierre sogar noch mit Platz 19 in die erste Kurve gehen können. Man hat dann gedacht, nee, okay, wir haben das vielleicht nicht richtig wieder zusammengebaut, diesen Motor. Dann lassen wir es lieber ganz.
Lieber nicht.
Aber das ist halt auch was, weißt du, es steht jetzt bei ihm da, ich bin auf Formel1.de, das ist Getriebe, weißt du, weil ich mal denke so, ihr habt da voll Fettstrafe gekriegt und dann funktioniert das ganze Murl nicht, ja? Ich meine, das ist ja. Das ist
so gut eigentlich. So, Leute, wir können den zusammenbauen. Aber gut, wenn wir nicht zusammenbauen, sollen wir es trotzdem machen? Ja.
Also ich glaube, das sagt schon ganz viel über das Team aus. Jetzt im Moment. Unglaublich
professionell.
Ja, ich meine, Esteban auch Platz 16. Vielleicht ist es gescheiter gewesen, dass er nicht mitfährt. Jetzt sich, glaube ich, auch nur Ärger.
Vor allem hinterm Sauber. Ich meine, was der Ballad, aber die Sauber waren ja totletzte in der Mitte vom Grand Prix. Also das ist ja beim Sauber funktioniert ja nichts. Wie ist es möglich, hinterm Sauber ins Ziel zu kommen? Na gut, ich meine, Jacob Perez hat es auch schon. Da liegt es nicht am Fahrzeug, hätte ich gesagt.
Glaubst du, wie läuft so ein Meeting jetzt mittlerweile beim Jacko ab? So, der Grand Prix ist aus, er ist 17. von 18. geht nachher was trinken mit Max.
Vielleicht, dass da gibt es so aufbauende Worte, so, dass du gut gemacht, Jacko, du warst agil, du hast auf jede Frage geantwortet.
Du hast freigesprochen am Funk.
Warst ein bisschen müde. Aber sonst war gut.
Ein bisschen schneller muss doch werden, aber das kriegen wir schon noch hin, oder? Keine Ahnung. Also ist ja.
Ein Young Drivers Program. Ja. Da wird er nochmal ein bisschen aufgebaut, glaube
ich. Naja, gut. Nein, ich glaube, jetzt müssen wir aufhören mit der Schelte. Schauen wir mal, wie es in Ungarn läuft, oder?
Ja, natürlich. Jetzt kommen ja die Rennen von ihm. Jetzt kommen ja seine Strecken, hast du gesagt.
Jetzt kommen seine Rennen. Jetzt kommt die Checo Perez
Dominanz. Ja, aber welche?
Es beginnt in Ungarn.
Ja, aber Ungarn? Ja, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt Spa.
Ungarn ist nächstes, dann ist Spa.
Ja.
Dann ist Sandford. Dann haben
ja, das sind eher, also ich kann mich erinnern, da war er in Führung, da ist der Max winkend nach drei Runden vorbeigefahren bei ihm. Das war Spa, Ungarn, könnte ich mich auch nicht wirklich erinnern. Wo sind
da? Ungarn hat Max weit dominierend, da war er letztes Jahr ja dort, das war ja.
Niederlande haben wir, das ist Maxland. Monza würde ich im Checo auch nicht geben. Ja, Baku vielleicht dann. Baku.
In Baku, ja.
Ja, super, ja, das super. Sind da nur vier Rennen ein, jetzt noch schlecht und dann.
Dann hat er eins in Baku. Singapur ist zu schwierig, glaube ich.
Kommt drauf an, wie der Red Bull performt dieses Mal in Singapur. Also, glaube ich, hängt damit ab. Aber dann, ja.
Also Mexiko dann vielleicht Mexiko wieder. Vielleicht haben wir noch zwei Rennen.
Und ja.
Las Vegas war er auch nicht so schlecht letztes
und
Mal.
Und Abu Dhabi hat er ja auch schon gewonnen. Also.
Okay, 4 von 12 könnte er vielleicht noch gut sein. Super.
Jetzt schauen wir mal überhaupt bis Abu Dhabi ja. und Singapur durch.
Ey. Aber da könnte man eine Wette jetzt abschließen.
Okay, ja, passt. Kaffee. Ja, gut, aber...
Ja,
ja, ja, was glaubst du? Ich wette, er macht die Saison trotzdem fertig. Simon Dinamo.
Aber,
Horn und ja, Real.
Okay, aber macht er... Wird sein Vertrag gecancelt? Ja oder nein? Sitzt er nächstes Jahr im
Red Bull? Zwei extra Wetten, also zwei Wetten, die Saison fertig oder nicht und über nächstes Jahr drin sitzt.
Passt, also diese Saison sage ich, ist er drin.
Und nächste nicht?
Nächste... Boah. Nein, ich habe auf die Checo Perez Dominanz gewettet, ich muss da schon konsistent antworten. Ja. Nächstes Jahr ist einer da.
Okay, ich sage, er sitzt dieses Jahr, macht er fertig, weil die Fahrer nicht da sind, glaube ich. Also sonst hätten sie in Yuki schon reingesetzt und in Lawson setzen sie nicht rein. Aber nächstes Jahr sitzt er nicht drin, sage ich.
Mhm. Timo? Ich sage, fährt diese Saison nicht fertig, sitzt aber nächstes drin. Nein.
Manöver.
Du meinst, er sitzt dieses Jahr, weil so Danny und Yuki gar nicht liefern und sie dann doch wieder auf Jacko zurückgreifen?
Nein, ich sag eher, na, ich glaube, schwierig.
Also wenn das stimmt, was du mir
geschickt
hast mit diesem Glas,
dann ist er ins Bar weg.
Dann sitzt er nicht mehr da drin.
Ist er ins Bar weg, aber dann sage ich das auch, komm, er beendet die Saison nicht mal. Und logischerweise ist es dann nächstes Jahr nicht
da. Ja.
Aber
okay.
Ja. Ich bin normalerweise, ich glaube, dass eben ja die Horner-Freundschaft ihn durchträgt, zumindest bis zum Ende der Saison. Aber ja, ich glaube, dass da schon Performance-Klauseln drin sind und ich nehme an, er erfüllt sie nicht. Ich möchte nicht wetten, wer dann stattdessen drin sitzt, aber...
Ja, das könnte einfach jeder sein.
Aber ja, gut.
Aber stell dir vor, du holst dann nicht Carlos. Dann bist du aber schön blöd, muss man
auch
sagen.
Ich glaube, du wirst Carlos nicht... Ja, du müsstest ihn halt wirklich dann noch kriegen. Jetzt wird es langsam eng. Weißt?
Der Carlos verlässt doch eh jede. Ich weiß nicht, welche Hints will ein Red Bull nicht noch haben, dass
er vielleicht auf Cockpit wartet. Geht sein Mail-Account nicht oder so und es läuft alles in Spam und er denkt so, boah, keiner will mich.
Dabei hat eh Red Bull schon die ganze Zeit angefragt, oder was?
Läuft ihm in Spam.
Ich glaube, der Helmut weiß nicht, wie man Carlos Sainz schreibt.
Irgendwie so einen blöden Betreff, komm jetzt.
Komm in die Gruppe.
Geil, geil, geil.
Oh Gott.
Ja, Leute, wollen wir den Schnelldurchlauf anstarten?
Na, natürlich. Jetzt, bevor ich noch nicht die Startaufstellung vorlesen hier. Der große Preis von Großbritannien 2024 ist geschlagen. Silverstone, der Klassiker des Rennkalenders. Jetzt die Halbzeit ist auch vorbei und Lewis Hamilton. Lange, lange hat es gedauert. Über 3 Jahre ist der letzte Komprisik her und jetzt Lewis Hamilton holt sich den Sieg beim Heimrennen. Den 9. in Silverstone. Rekord auch auf dieser Seite. Herzlichen Glückwunsch. Lewis Hamilton Platz 1. Platz 2 Max Verstappen nach einer sehr starken Aufholjagd. 10 Runden haben fast noch für den Sieg gereicht. Für den Niederländer 10 starke Runden. Und Platz 3, Lando Norris, ja, der Trend zu einer sehr starken Saison, der geht weiter für den Briten. Und Oscar Piastri auch bei McLaren sorgt dafür, gutes Teamergebnis mit Platz 4. Carlos Sainz holt noch ein bisschen, kratzt noch so ein bisschen wieder aus Restehre in den Ferrari-Eimer rein mit Platz 5. Nico Hülkenberg auf Platz 6 im Haas, sehr starkes Ergebnis, 8 gute Punkte für den Deutschen. Lance Stroll, 7. im Aston Martin vor Teamkollegen Fernando Alonso und Platz 9 für Alexander Albon im Williams, 2 wichtige Punkte. Yuki Tsunoda, Platz 10 und auch hier wieder ein Punkt für den Japaner. Logan Sargeant mit Platz 11, eine der besseren Karriereplatzierungen für den US-Amerikaner, der aber wahrscheinlich schon auf seiner Abschiedstournee ist. Kevin Magnussen wird auch nächstes Jahr nicht mehr im Haas sitzen, kommt auf Platz 12 ins Ziel. Danny Ricks Zukunft ist ebenso ungewiss, mit Platz 13 verbessert er seine Hand nicht. Charles Leclerc, Platz 14, komplett gebrauchtes Wochenende für den Ferrari-Piloten. Valtteri Bottas, 15. im Sauber. Esteban Ocon im Alpine, 16. Sergio Perez, 17. Und Guan Yu Zhou, 18. nicht das Rennen beendet haben. George Russell und P7 Pierre Gasly, bei George Russell das Wassersystem und bei Pierre Gasly wahrscheinlich laut Angaben von Formel 1D das Getriebe. So, Triple Header ist jetzt geschlagen, oder? Jetzt haben wir nächste Woche
Content-Folge und in 2 Wochen Ungarn.
Genau, also eine Woche Pause und dann ist, glaube ich, schon wieder Double Header. Also ich glaube, Ungarn und Spa sind Schlag auf Schlag hintereinander. Also viel, viel zu reden und bin sehr gespannt, was sich natürlich auch noch Fahrerkarussell-technisch tut. Werden wir natürlich äußerst viel besprechen. Der Formel 1-Film-Teaser ist auch draußen, also das ist auch was für nächste Woche. Da können wir dann unsere Meinung auch noch dazu abgeben. Und wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns natürlich auch noch schicken. Ihr findet uns auf den Social-Media-Kanälen x@overtakecast. Und auf Instagram @overtake_df1podcast. Wenn ihr uns gerne per Mail schreiben wollt, dann overtakef1@gmx.at. So, liebe Leute, das war's von dieser Stelle. Nächsten Dienstag gibt's wieder die neue Folge Overtake. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt's brav, bleibt's gesund und René?
Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao.
Ciao. Ciao.